Guten Morgen. Irgendwie bin ich viel schneller dran, als ich dachte. Aber das ist auch gut so. Ich möchte zu Anfang beten. Herr, hab Dank für diesen Gottesdienst, hab Dank für die Gemeinschaft, hab Dank für die Gemeinde. Hab Dank dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir mit unseren Worten beten können und singen können und moderieren können und predigen können. Aber Herr, unsere Worte sind mickerig und klein und sie helfen nicht viel. Und wir bitten dich jetzt, schenk du unseren Worten doch Kraft, schenke ihnen Wirkung, schenke unseren Worten Frucht. Herr, danke, dass du bei uns bist, auch jetzt, auch hier. Amen. Wer hat nicht davon gehört? Der G20-Gipfel in Hamburg. Da treffen sich die Großen dieser Welt, die Reichen, die zumindest Einflussreichen, die Mächtigen, eben die, die in dieser Welt was zu sagen haben. Das sind aber auch gleichzeitig oft die, die Angst haben, ihre Macht und ihren Einfluss zu verlieren. Das sind auch oft die, die Angst haben, dass ihre geheimen Machenschaften, ihre Lügen, ihre Korruption, ihre Niedertracht und ihre Rücksichtslosigkeit allzu offenbar wird. Der G20-Gipfel in Hamburg, da treffen sich auch viele Demonstranten, die sich selbst zum Sprachrohr der Armen und Unterdrückten gemacht haben oder zumindest behaupten sie das. Die haben Angst, nicht genügend gesehen, gehört, nicht genügend wahrgenommen zu werden. Sie haben Angst vor den Gewaltigen und dennoch werden sie selbst gewalttätig. Und dazwischen stehen dann die vielen Polizisten, die kommen mit dem Auftrag, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, und im Herzen kommen sie mit der Angst, selbst Gewalt zu erleiden und, wie wir gesehen haben, zu Recht. Ja, in Hamburg ging in diesen Tagen die Angst um, aber nicht nur dort. Jeder von uns, jeder hier im Raum kennt sie, die Angst. Und sie ist uns unheimlich, denn sie beeinflusst uns in unserem Denken, in unserem Handeln weit mehr, als uns das lieb oder überhaupt bewusst ist. Sie kann uns ganz und gar im Griff haben, oder sie kann in dunklen Ecken unseres Herzens völlig unbemerkt vor sich hin gären und uns trotzdem beeinflussen. Und weil sie so wichtig ist, die Angst, spricht auch Jesus in seinen Abschiedsreden davon. Und das ist auch unser Bibeltext. Johannes 16, Vers 33b. Naja, ich habe euch einen halben Vers gegönnt. Ich kann den auch auswendig. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Zu Anfang fragt man sich, was ist denn Angst überhaupt? Und dann schauen wir ins Lexikon und dann steht da drin, die Angst, das ist ein unangenehmes Gefühl bei drohender, tatsächlicher oder vermuteter Gefahr. Oder es ist ein quälender Dauerzustand ohne Auslöser. Und hier muss ich schon eine Eingrenzung machen. Also letzteres, dieser quälende Dauerzustand, das bezeichnet die Angststörung. Die hängt zwar mit der Angst zusammen, ist aber etwas ganz anderes, ein anderes Thema und ich möchte nicht darüber sprechen. Und ich mache auch gleich noch eine zweite Einschränkung. Ich möchte hier mit einer einzigen Ausnahme nicht unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Das ist zwar prinzipiell sinnvoll, es lässt sich aber im Rahmen einer Predigt weder sprachlich noch inhaltlich durchhalten. Und die verschiedenen Bibelübersetzungen, die halten es ähnlich. Manche verwenden statt des Wortes Angst oder eben auch Furcht auch die Worte Not, Bedrängnis, Drangsal, Druck. Und wenn man das alles in der Bibel so nachschlägt, dann kommt man auf weit über 200 Bibelstellen. Offensichtlich nimmt die Bibel die Angst sehr ernst. Und eine zweite Frage schließt sich an. Ist die Angst denn nun gut oder ist die Angst schlecht? Und die klare Antwort darauf lautet, ja, durchaus. Ja, die Angst ist eine gute Sache, denn die Angst führt uns zu Gott. Die Angst lässt uns Gott suchen. Not lehrt beten, heißt es nicht umsonst. Und das ist keine spöttische Floskel für irgendwelche chronischen Pechvögel, sondern das ist eine ernste, das ist auch eine persönliche Lebenserfahrung, für mich zumindest. Es ist auch eine tiefe biblische Erkenntnis. David zum Beispiel hat nicht nur in seinen Psalmen, sondern auch auf seinem Sterbebett bekannt, wie oft er in äußerster Angst zu Gott geschrien hat und erhört wurde. Oder Jona, er wurde bekanntlich von einem Fisch heruntergeschluckt. Keine durch und durch angenehme Erfahrung, denke ich. Aber dort, im Bauch des großen Fisches, in totaler Finsternis zwischen den ganzen halb verdauten Fischresten, dort dichtete er seinen wunderbaren Lobpsalm und betete ihn. Auf der Angst liegt geradezu eine Verheißung. Gott wird ein geängstetes Herz nicht verachten, heißt es im Psalm 51. Und wer kennt wohl einen Christen, der aus einem Zustand des absoluten körperlichen und seelischen Wohlbefindens heraus zu Gott gefunden hätte? Und auch im weltlichen Bereich ist die Angst recht nützlich. Wenn wir zum Beispiel ein kleines Kind davor bewahren wollen, auf die heiße Herdplatte zu fassen, dann halten wir ihm doch keinen Vortrag. Wir appellieren doch nicht an seinen Verstand. Wir erklären ihm doch nicht die Wirkung thermischer Energie auf das menschliche Gewebe im Allgemeinen und die Schmerzrezeptoren im Besonderen, sondern wir machen ein grimmiges Gesicht und wir rufen heiß, nein, aua, aua, nein, heiß. Wir machen dem Kind Angst, um es zu schützen. Und eine gewisse Menge Angst hat auch schon sicherlich so manchem tollkühnen Heimwerker unter uns oder Autofahrer das Leben gerettet. Nein, es besteht kein Zweifel, die Angst ist etwas Gutes, wenn es in Wahrheit nicht ganz anders und komplizierter wäre. Und wie komme ich darauf? In der Bibel trifft man, auch wenn man sie nur flüchtig liest, immer wieder diesen einen Satz, fürchtet euch nicht. Dieser Satz wird von ganz verschiedenen Personen in verschiedenen Situationen im Alten und im Neuen Testament ausgesprochen. Die Bibel fordert uns auf, Gott zu fürchten, ohne Angst, versteht sich. Und hier brauchen wir den Unterschied zwischen Angst und Furcht. Gott sollen wir fürchten. Aber sonst nichts und niemanden. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Das ist eine Kernbotschaft der Bibel und das wäre sie ja wohl nicht, wenn die Angst durch und durch gut wäre. Aber was ist das Problem mit der Angst? Nun, wie schon eingangs gesagt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst, mehr oder weniger, steuern Ängste unser Verhalten. So wie uns die Angst, Furcht oder Bedrängnis zu Gott hinführen kann, so kann sie uns auch von ihm wegbringen. Angst kann uns lähmen oder treiben oder ganz von uns Besitz ergreifen. Nehmen wir als Beispiel mal eine Gesetzmäßigkeit der Angst. Angenommen, wir wünschen uns etwas sehr. Also egal was, wir sind ganz verrückt danach. Wir hängen unser Herz daran. Und aus Angst, es nicht zu bekommen, es irgendwie zu verpassen, da setzen wir alles, aber auch alles daran, um es zu bekommen. Aber unser Herz kann nur einem Herrn dienen. Und so verlieren wir Gott aus dem Herzen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und haben wir unser Ziel dann endlich erreicht, so merken wir über kurz oder lang, dass wir in unserem Schatz, in unserem erreichten Ziel weder unsere Erfüllung finden, noch dass wir Gott darin wiederfinden, noch uns selbst. Und am Ende bleibt uns die sehr berechtigte Angst, alles verloren zu haben, auch uns selbst. Und so führt uns die Angst zu einem Verhalten, das nicht gerade auf Gottes Wunschliste steht. So führt uns die Angst ins Nichts. Und wenn das nun konstruiert erscheint, dann fragen wir uns doch mal, wovor haben wir Menschen eigentlich Angst? Graben wir einfach mal ein wenig nach. Ganz oben unter der Oberfläche, da liegt die Angst, nicht versorgt zu werden, Mangel zu haben, irgendwie zu kurz zu kommen. Es ist doch beklemmend, vor den Weihnachtsfeiertagen unsere Mitmenschen beim Einkaufen zu beobachten, wie sie hektisch ihre Einkaufskörbe übervoll stopfen, als gäbe es kein Morgen mehr. Reicht mein Gehalt diesen Monat? Reicht meine Rente im Alter? Altersarmut? Das sind bekannte Fragen. Graben wir tiefer, dann liegt da die Angst vor dem körperlichen Schaden. Krankheit jeder Art, zu viel Sonne schadet, Rauchen ist ungesund, leckeres Essen leider auch. Eigentlich alles, was irgendwie Spaß macht. Ein Fleck auf der Haut, ein Knötchen, das macht uns Angst, das könnte ja Krebs sein. Schwerer noch wiegt die Angst vor der sozialen Isolation, sich blamieren vor der Gemeinde zum Beispiel, ausgegrenzt werden, nicht mehr dazugehören, abgeschoben, einsam, das will man keinesfalls. Und darunter liegt die Angst vor dem Tod, zumindest vor dem Sterben. Und ich kenne Menschen persönlich, da ist diese Angst so groß, dass sie nicht einmal das Wort Tod aussprechen können. Aber der tiefste Schacht in unserem Angstbergwerk ist noch ein anderer. Die Angst davor, nicht geliebt zu werden, nicht und nie geliebt worden zu sein. Von keinem Menschen, von keinem Tier, von keinem Gott. Ihr habt richtig gehört, von keinem Tier. Was glaubt ihr, warum es in Deutschland mehr als 30 Millionen Haustiere gibt? Vom Hamster bis zum Hirtenhund. Alles ist vertreten und für ihre kleinen oder manchmal auch sehr großen Lieblinge geben die Deutschen pro Jahr mehr als 900 Millionen Euro aus. Das ist ganz wesentlich eine Frage von Lieben und Geliebtwerden. Und offensichtlich ist der Bedarf an Liebe sehr groß. Die Vorstellung, nicht und nie geliebt worden zu sein, ist für einen Menschen geradezu zerstörerisch. Das ist die Urangst des Menschen. Und darum berichtet die Bibel davon auch schon in ihrem dritten Kapitel. Im Garten Eden gelang es der Schlange, Adam und Eva mit dieser Angst zu infizieren. Plötzlich sahen sie in Gott nicht mehr diesen lieben, netten Typen, sondern jemanden, der so ganz eigene Pläne hatte, der ihnen nicht alles gönnte, der ihnen etwas vorenthielt, der sie bewusst dumm hielt, der ihnen nicht die Wahrheit sagte. So einer hat uns doch nicht wirklich lieb. Das konnte man sich doch nicht gefallen lassen. Da musste man doch etwas tun, zumindest klug musste man werden, diesem Schöpfergott gleich. Ihr wisst, was daraus geworden ist. Oder nehmen wir im 4. Kapitel Kain. Adam und Eva hatten gemerkt, dass sie selbst Leben herstellen konnten. Und sie bekamen Kain, Kain der Erstgeborene, Kain die Hoffnung der Menschheit, Kain unsere Zukunft. Und dann nahm Gott sein Opfer nicht an. Wie stand er denn jetzt da? Abgelehnt von Gott, blamiert vor seinen Eltern und vor seinem blöden Bruder. Das konnte er doch nicht hinnehmen. Da musste er doch was tun. Er wollte wieder der Star sein. Er wollte wieder das geliebte Einzelkind sein. Kain trieb die Angst, nicht akzeptiert, nicht geliebt zu werden. Und ihr wisst, wie die Sache ausging. Nicht geliebt werden, das ist die Urangst, die Urkrankheit des Menschen. Und wie gut passt dazu die Urmedizin, die Wesensart Gottes. Gott ist Liebe. Nur annehmen und schlucken müssen wir diese Medizin schon selbst, sonst wirkt sie nicht. Wie ist es nun mit uns Christen? Haben wir Angst? Dürfen wir überhaupt Angst haben? Wenn man in der Bibel liest, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und wir möchten doch alle vollendet in der Liebe sein. Da bekommt man schon wieder Angst vor der Angst. Darum ist unsere Bibelstelle so wertvoll, in der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist so. Wir leben in einer gefallenen Welt und dazu gehören eben Angst und Bedrängnis. Das lässt sich offensichtlich nicht vermeiden. Aber warum sollen wir denn trotzdem guten Mutes sein? Getröstet sein, wie Jesus sagt. Wie kommt er darauf? Es ist schon eine Zeit her, da zitierte ein Christ genau diesen Bibelvers. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und er sagte, das ist ja schön. Jesus hat die Welt überwunden. Aber was ist mit mir? Ich stecke bis zum Hals drin in dieser Welt. Ich werde wahrscheinlich meinen Arbeitsplatz verlieren. Wer sorgt für meine Familie? Mit meiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Wird meine Kraft noch reichen? Mit meiner Gemeinde komme ich auch nicht zurecht. Ich habe Angst, da einfach herauszufallen. Ich habe Angst, meinen Glauben zu verlieren. Dieser Mann war eindeutig nicht guten Mutes. Er hatte eindeutig Sorgen. Und obwohl wir Christen uns ja nicht sorgen sollen, wer kennt ihn nicht, den Sorgengeist? Aber ansonsten hatte der Mann fast in allen Punkten recht. Nur in einem Punkt nicht. Für ihn hatte Jesus die Welt überwunden, Jesus hatte sein Werk getan und war zum Vater eingegangen und irgendwie hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen. Der Mann fühlte sich mit Jesus verbunden, gerettet, aber doch getrennt. Und da lag sein Irrtum. Jesus hat die Welt nicht für sich überwunden, sondern für uns. Die Tür zum Vater steht weit auf für uns. Trauen wir uns dahin durchzugehen? Oder bleiben wir doch lieber auf unserer Seite, wo wir uns schließlich auskennen, wo wir mit unseren Problemen selbst zurechtkommen, uns irgendwie durchbeißen, so gut es eben geht? Nein, so sollte es nicht sein. Aber wie sollte es sein? Praktisch. Wie können wir diese Tür zum Vater durchschreiten, Wie können wir selbst diese Welt und ihre Ängste überwinden? Können wir das überhaupt? Schauen wir auf Jesus. Wie ging er mit seiner Angst um? Schließlich hatte er ja Angst und nicht zu knapp, als er in Gethsemane buchstäblich Blut und Wasser schwitzte. Zum einen betete er intensiv, das ist unverzichtbar. Und zum anderen sagte er diesen Satz, der sein ganzes irdisches Leben in 7 Worten zusammenfasst. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er gab sich selbst ganz und gar in die Hand des Vaters. Und er wurde ruhig und wieder handlungsfähig. Und das ist für uns der Schlüssel. Sich selbst ganz loslassen. Sich ganz in die Hand des Vaters legen, ohne Einschränkung, ohne Wenn und Aber und ohne dieses Aber ich will doch. In größter Bedrängnis zu diesem Satz, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, hinzufinden und hineinzufinden, das gehört für mich, so komisch das jetzt auch klingt, zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens. Haben wir denn nun damit ein Mittel gegen die Angst? So würde ich das gar nicht nennen. Wir haben etwas viel, viel Besseres. Denn wir gehören noch immer fest zu dieser gefallenen Welt, aber wir sind auch Gottes Hausgenossen. Wir haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir können jederzeit uneingeschränkt zum Vater gehen und dort Kraft sammeln und Mut und Freude. Wasser des Lebens können wir schöpfen und eben nicht nur für uns, sondern wir können, ja, wir sollen es in diese Welt bringen und an die verteilen, die es so bitter nötig haben, in ihrer Angst. Und ich fürchte, das klingt schon wieder ein bisschen abgehoben, ist es aber nicht. Das ist ganz normal, ganz alltäglich und das passiert auch hier in diesen Räumen, wenn hier Menschen von sich berichten, hier vorn oder im kleinen Kreis. Alte und Schwerkranke, Menschen, die Schicksalsschläge einstecken mussten oder Verluste erlitten. Was berichten denn diese Menschen? Die meisten berichten nicht, dass sich ihre Altersbeschwerden in Luft aufgelöst hätten oder dass ihre Krankheit zu 100% geheilt wäre. Die meisten berichten nicht, dass sich ihr Schicksalsschlag ins Gegenteil verkehrt hätte oder ihr Verlust keine Rolle mehr spielen würde. Nein, das alles berichten die meisten nicht. Aber was berichten sie? Sie berichten, dass sie in ihrer Bedrängnis jeden Tag Wunderbares erleben durften, dass sie Gottes Nähe und Führung spüren durften, dass sie die Kraft des Gebets und der Fürbitte erfahren durften und dass sie in all ihrem Leid wieder Mut und Freude und Zuversicht gewonnen haben. In all ihrem Leid, wohlgemerkt. Die sind alle beim Vater gewesen und die kommen zurück hierher mit diesen wunderbaren Gaben. Und so ist es, dass nicht nur wir, denen es ja so gut geht, die Leidtragenden trösten sollten, sondern gerade die, die in Christus ihr Leid tragen, uns trösten. Genauso schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, gelobt sei Gott, der uns tröstet, in all unserer Bedrängnis, damit wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. In unseren irdischen Ängsten gibt es nur einen Weg, hin zu Jesus. Denn damit geben wir Gott die Ehre. Und auch mit dem aufrichtigen Satz, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, geben wir Gott die Ehre. Und darauf kommt es an, in dieser gefallenen und zerfallenden Welt, die auch einen G20-Gipfel nicht wirklich ändern kann. Und so bleibt am Ende für uns festzuhalten: In der Welt habt ihr nun mal Angst, aber seid dennoch getröstet. Jesus Christus hat die Welt mit all ihren Ängsten überwunden für uns. Und so können auch wir überwinden in ihm. Amen. Ich will noch kurz beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass das für uns so wunderbar eingerichtet ist, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir mit allem, aber wirklich mit allem zu dir kommen können. Und hab Dank, dass wir bei dir ein Ohr finden. Hab Dank dafür, dass du uns vor vielen schrecklichen Situationen bewahrst. Und auch wenn wir in schrecklichen Situationen sind, dann bist du dabei. Du bist bei uns und wir können auf dich schauen. Das heißt, wir schauen weg von uns. Wir können auf den schauen, der unsere Zukunft ist. Und wir können auf den schauen, der uns wirklich lieb hat. Hab Dank, Herr. Amen.